Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Wir sitzen heute wieder bei Anna. 7 Palmen stehen hier nicht vorm Haus, muss man fairerweise sagen. Aber wir nehmen heute für euch wieder einen Doppelpack auf. 2 Folgen.
Marathon.
Montag heute, zumindest der Tag, wo wir aufnehmen. Heißt, es ist heute wieder einiges zu tun.
Ja, ich habe die Schildkröte dieses Mal direkt rausgesetzt. Mal gucken. Heute hört ihr sie nicht mehr klappern, aber sie ist unter der Couch verschwunden. Mal gucken, wie wir sie danach wieder rausbekommen. Das ist gut.
Vielleicht klappert sie an die Wand jetzt gleich,
weil
sie
unter der Couch ist. Vorsicht, schläft einfach. Naja, wir sind ja nicht hier in Kalifornien, aber vom Wetter her sind wir schon nah dran heute, weil es ist ja schon wirklich heiß draußen. Also erstmal danke, dass wir jetzt hier drin sitzen dürfen und nicht irgendwie auf der sonnendurchfluteten Terrasse.
Wobei Terrasse, frische Luft auch cool wäre, nur ich glaube, das wäre für den Sound dann
ja, suboptimal. Ich sag nur, das Schreikind.
Es ist schon sehr warm draußen.
Morgen wird es noch wieder wärmer.
Ah, lustig.
Also von daher.
Naja.
Ah, sie ist da, guck mal.
Oh, am Bügeleisen.
Sie ist jetzt. Ach, guck mal, sie hat es unter der Couch alleine wieder rausgeschafft. Das ist doch schon mal gut.
Und unterm Schrank lang auch. Also, ihr werdet heute wieder feststellen, Timo wird nicht aufpassen, weil Timo wird dauerhaft
Schildkröten. Ja, die ist interessant, lass mich doch. Ich
wird schwierig, da durchzukommen.
Schildkröten. Vor allem, wenn die randalieren und am Bügeleisen rumfummeln.
Jetzt hat sie sich da festgefressen. Wird gut.
Ich glaube, das wird egal. Lass uns davon nicht ablenken.
Genau.
Ihr habt schon mitbekommen, es ging um 7 Palmen. Ich denke, ihr habt sie natürlich alle schon gehört, die Folge, die Freitag rausgekommen ist. Wir sprechen natürlich über die neue Folge, das Geheimnis der 7 Palmen. Und Anna, du hast gerade schon gesagt, was ist das denn eigentlich für ein langer Titel?
Ja, also ich habe auch mir den Titel aufgeschrieben. Es ging in meinem Notizbüchlein hier über 2 Zeilen. Das ist noch nie passiert. Ist ungewöhnlich für einen 3-Fragezeichen-Titel, finde ich.
Aber ich finde, es geht auch noch. Es ist noch nicht zu lang, oder?
Also ich finde das ein bisschen komisch, diesen Titel, weil es gibt ja schon einen Roman von Anno Schlag mich tot und der heißt genauso, das Geheimnis der 7 Palmen. Also ist das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, komisch, so ein bisschen Copy-Paste, habe ich das Gefühl.
Aber es ist ja keine 3-Fragezeichen-Geschichte.
Nee, aber es ist halt dieser genaue Wortlaut auch mit diesem langen Titel. Weiß ich nicht, ob der Autor sich da vielleicht nicht Inspiration geholt hat, um es mal freundlich zu formulieren.
Ich habe mich, vielleicht können wir das vorab nochmal entschieden, da ein bisschen eingelesen, und ich habe dann das das Buch gelesen bzw. das Hörspiel gehört und fand das irgendwie jetzt heute beim Hören spannend, ob das wirklich dieses verschollene Buddenbrooks-Manuskript gibt oder nicht.
Mensch, Recherche habe ich tatsächlich
nichts gefunden. Also als ich was mal gefunden habe, waren Kritiken zu dem Buch. Ich glaube eher, dass es deshalb das nicht auf der wahren Geschichte basiert. Was aber ganz spannend war, ist, dass der Autor Marco Sonnlein, nicht schon überschlagen beim Reden.
ganz ruhig bleiben.
Lehrer war bis vor, ich glaube, einem Jahr oder so, Deutschunterricht gegeben hat und einer seiner Lieblingsautoren Thomas Mann war. Ja, deswegen auf die Idee kam, zum 150-jährigen Geburtstag von Thomas Mann dieses Buch zu schreiben. Fand ich eigentlich eine coole Geschichte. Also das ist ein bisschen persönlich für Thomas Mann, dann von Marco Sonnleitner, der das Buch geschrieben hat. Ja, auch Zusammenarbeit mit dem Buddenbrookhaus, nicht ohne S. Also ich finde es eigentlich erstmal die Idee, sowas zu machen, extrem cool.
Auf jeden Fall. Erinnert so ein bisschen an die blutenden Bilder. Dabei auch so eine Kooperationszusammenarbeit.
Echt?
Ja, die blutenden Bilder waren ja Kunsthalle Bremen und das ist ja jetzt Buddenbrookhaus in Lübeck.
Guck mal, das wusste ich
also
gar nicht.
Also Gemeinschaftsausgaben quasi.
Guck mal, Timo sagt auch Buddenbrook. Ich sag auch nämlich Buddenbrook und die sagen Buddenbrook.
Ist jetzt mit Doppel-O.
Ja.
Doppel-O-K.
Also keine Ahnung. Ist halt Norddeutsch.
Keine Ahnung, naja.
Ich mach's so, wie sie es im Hörspiel gesagt haben. Habt ihr was von Thomas Mann irgendwann mal gelesen?
Nee, nie.
Boah, ich glaube, ich hab mal irgendwann, als ich so eine Klassikerphase hatte, nachdem ich dann Faust gelesen habe, habe ich irgendwie mal so in alles reingelesen. Aber, aber mehr so, weil ich mich gefühlt habe. Also richtig aufgepasst habe ich, glaube ich, nicht.
Ich habe weder Buddenbrooks noch Faust oder sonst irgendwas gelesen. Ich fand das immer, weiß nicht, diese ganz alten Bücher sind immer irgendwie special.
Sind halt schwierig. Bei mir war es nach dem Schimmelreiter und Iphigenie auf Taurus auch vorbei.
Ach, boah, ja, Schimmelreiter haben wir auch gelesen, aber für den Unterricht.
Ja, ja, wir auch.
Schimmelreiter hat mich dann auch gekillt. Das war dann, danach war vorbei. Da mussten keine alten Bücher mehr her.
Nee,
das
war, ich hab's auch durchgelesen. Ich war so wahnsinnig und mutig, aber.
Ich hab's auch durchgelesen, weil die
haben
sogar
Arbeit drüber geschrieben. Es war kein schlechtes Buch, aber es ist halt wirklich anstrengend gewesen.
Boah. Muss ja nicht heißen, dass man alle Bücher, in denen man Klausuren schreibt, auch ganz durchgelesen hat.
Das ist richtig. Ich meine, meine ganze Klasse hat das gefühlt halt auch so geschafft.
Ich war aber immer so, als dass ich dann auch wirklich das komplette Buch gelesen habe und nicht irgendwie nur die Zusammenfassung geguckt habe. Du schüttelst schon mit dem Kopf.
Nee, bei Unter der Drachenwand habe ich es nicht geschafft. Oh, das war mir das einfach beichten? Zu lang. Ja, das muss ich leider beichten.
Aber das hättest du ja vielleicht fürs Abi gebrauchen können. Also da bist du doch...
Ja. Aber ich wusste, dass ich das nicht mache.
Ich wusste das auch, aber hätte sagen können, dass die Sachen, die ich machen wollte, nicht rankommen. Und Gedichte wollte ich auf gar keinen Fall machen. Ich wollte eigentlich auch kein Wojciech machen.
Ja gut, Wojciech war auch schlimm.
Deswegen wollte ich dann, also meine Hauptwahl war am Ende auch Materialgeschütze schreiben. Da war ich auch sehr froh drüber. Aber es hätte ja auch sein können, dass das nicht kommt. Und dann hätte ich Unter der Drachenwand gemacht.
Nee. Also Unter der Drachenwand war für mich von Anfang an raus, weil... Die Analyse davon war mir immer so super, super anstrengend, weil einfach ja die Beschreibung über 10 Seiten geht immer.
Das stimmt, es ist nicht viel passiert auf diesen Seiten.
So ein Garten wird halt einfach für 10 Seiten beschrieben und es war halt echt langgezogen. Ja. Dabei war es eigentlich eine coole Geschichte. Hätte das auf 250 statt 500 Seiten gemacht, hätte ich die, glaube ich, auch gelesen. Aber ich habe am Ende Der gute Mensch von Sechua gemacht.
Oh, da war auch viel Potenzial drin, aber ich habe halt das so als Notlösung für das Abi genommen. Also ich habe schon die Gedichtsanalyse genommen, weil da habe ich mich am meisten drauf vorbereitet. Aber also unter der Drachenwand, ja, Gedichte machen auch Spaß.
Nee, Gedichte vor allem analysieren, weil ich dachte mir jedes Mal, wenn du Gedichte analysierst, es kann sein, dass du 30 Gedichte perfekt analysierst. Und wenn du das eine Gedicht in der Klausur nicht verstehst, hast du Pech gehabt.
Ja, verstehe ich, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt, ne, Abi. Das Gedicht war dankbar.
Ja, das will ich auch nicht abstreiten. Ich meine, du kannst es bestimmt gut, aber das wäre nicht zu mich gewesen. Ich habe Gedichte gehasst. Ganz schreckliche Sachen. Ja,
verstehe ich aber.
Um nochmal auf die Folge zurückzukommen, sag mal, also das war schon ein ganz schöner Geschichtsexkurs dieses Mal.
Das stimmt, das war ein Referat.
Ich habe in Ermangelung an Zeit, weil ich es gestern nochmal gehört habe, um mir das nochmal aufzuschreiben, alles, was ich dazu auch sozusagen habe, nicht mehr alle Fakten nachrecherchiert, aber es klang so, als wäre das alles relativ korrekt, oder nicht?
Ich habe jetzt auch nicht mehr groß recherchiert, aber ich glaube schon, dass das so passiert sein kann, wie es geschildert wird.
Ich glaube, diese Geschichte dieses Manuskript, ob die jetzt wirklich so passiert ist, ob das dann nicht ausgedacht war, glaube ich tatsächlich erst ausgedacht war, aber das insgesamt...
Ja. Das alles über den Zweiten Weltkrieg, die Fakten, die waren, glaube ich...
Genau. Ja, gut, das auf jeden Fall.
Und auch ums Haus und so weiter. Also ja. Ich glaube, das ist schon ja wirklich spannend. Also da war definitiv viel Recherche im vorab nötig. Und ich glaube, das ist schon erstmal auf jeden Fall eine coole Idee gewesen, kann man sagen. Wie wir das zum Beispiel nachher finden, oder das Buch werden wir noch...
Das ist auf einem anderen Gleis, aber...
Werden wir noch hören. Aber ich finde so insgesamt die Idee, finde ich super.
Das stimmt, das war auf jeden Fall aufwendig, auch vom Arbeitsaufwand her. Also... Erstmal dieses Cover allein, das ist ja schon das Beste an dem Buch, finde ich. Aber dieses Cover ist halt quasi wie ein Foto. Wenn man sich jetzt mal ein Originalbild von diesem Anwesen anguckt, dann ist das halt wirklich 1:1 originalgetreu da drauf gezeichnet.
Und ich bin ja auch gerade, ich habe mal gerade mal kurz die Palmen durchgezählt. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Das sind tatsächlich 7, das macht mich sehr glücklich.
Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist tatsächlich, ja, wäre ein bisschen bitter, wenn das jetzt nur 3 gewesen wären oder nur 5 oder so. Wie findet ihr das? Ich denke mal, das soll Thomas Mann darstellen. Ne?
Ja, das hat so Vibes vom Gespensterschloss, finde ich. Da ist halt so ein Gespenster und Geist, der halt gar nicht vorkommt, wie bei Poltergeist mit der bleichen Hand im Buch oder halt beim Gespensterschloss mit diesem Geist. Das gibt's halt eigentlich nur im Cover, aber ich finde es eigentlich gut deswegen. Ist halt so retromäßig.
Mhm. Ich finde es generell cool, weil ich meine, das soll, glaube ich, auch nicht zeigen, oh Gott, da spukt jemand, sondern einfach, auch da soll Thomas Mann nochmal irgendwie aufleben. So der gute Geist seines Hauses oder so kann man das ja vielleicht darstellen. Finde ich eigentlich eine coole,
cooles Cover. Als das Buch neu war letztes Jahr, habe ich das auch mal recherchiert, um wissen zu wollen, ob es dieses Anwesen wirklich gibt. Und da gab es ein Schwarz-Weiß-Bild, wo halt Thomas Mann wirklich in dieser Pose vor dem Haus stand. Also ich glaube, dass einfach ein Schwarz-Weiß-Bild für das Cover gedient hat und Thomas Mann wurde einfach als weiße Nebelfigur dann umgewandelt. Deswegen, das ist, glaube ich, einfach 1:1 das Originalbild.
Ja, aber wie gesagt, der Titel ist zwar cool, aber ich finde, der macht es auf dem Buch, wie er da so drauf gedruckt ist, ein kleines bisschen kaputt.
Der ist sperrig. Der ist sehr sperrig irgendwie.
Aber nur optisch. Ansonsten finde ich ihn gut.
Wir haben das Buch beide gelesen.
Oh ja.
Ich sag schon mal so viel vorweg, ich bin gespannt auf Annas Franklin-Analyse später.
Mhm. Ja, die wird heikel.
Sie wird, sagen wir mal so, sie wird ganz interessant, glaube ich. Lass uns aber jetzt erstmal in die Folge oder in das Buch, die Hörspiel einsteigen, denn im Hörspiel geht es ziemlich abrupt damit los, also gibt es im Buch so ein kleines Vorgeplänkel noch, aber ich habe das Problem jetzt nicht erwähnen, dass Justus, ich glaube, draußen ist schon oder sogar noch in seinem Zimmer, sagt er, und dann rüber geht zu Mr. Lehman, seinem Nachbarn, weil er eben das Gefühl hat, dass da eingebrochen wurde, weil er eine Taschenlampe in dem Haus gesehen hat.
Ja, war ja im Buch ja quasi auch so.
Ja, wie gesagt, da war glaube ich ein bisschen vorgeplänkelt.
Ja, das ist nicht so ganz direkt der Einstieg, aber nicht so wichtig.
Auf jeden Fall ist Justus dann in das Haus von Mr. Lehman rein und versucht dann so ein bisschen zu gucken, wo Mr. Lehman ist, hört dann Geräusche und ja, dann gibt es auch schon einen Schlag. Und Justus...
und es war nicht Bob.
Genau, es war nicht Bob. Also Justus Wahnsinn. Kriegt quasi einen Haschimitenfürst bei Justus. Er wird dann wieder wach, weil der Officer, der dann eben da ist, ihn anspricht. Und Justus ist dann auch so halb benommen und redet vom Schnabeltier. Und ich finde, wenn man das im Hörspiel hört, also wie gesagt, im Buch, da war schon dieses Vorgeplänkel, ich glaube, man hat da noch mitbekommen, dass es ein bisschen ausgeführt wurde, dass Justus irgendwie das Gefühl hatte, da ist irgendwas. Er hat da schon so einen Schatten wahrgenommen, der aussieht wie ein Schnabeltier. Und das wird quasi schon kurz eingeführt, bevor dann der Schlag kommt. Und hier im Hörspiel passiert es aber erst so, dass das wirklich das erste Mal erwähnt wird, als er wach wird. Und da finde ich, das kommt das so richtig random rüber einfach.
Was das für ein Schnabelmonster, ja.
Ja, Schnabelmonster. Yeah, da dachte ich auch erst, da sind ein paar Synapsen durchgebrannt. Nach dem Schlag da auf den Schädel.
Aber selbstverschuldet, er ist ja nur gestolpert dieses Mal.
Hast du das Hörspiel auch gehört eigentlich oder hast du nur gelesen?
Ich habe nur das Buch gelesen, deswegen lass mich gern überraschen hier.
Er ist dann, wie gesagt, wach geworden, der Officer hat ihn dann angesprochen.
Und es wird sehr schnell klar, dass Lehman echt hart schwerhörig ist. Man muss ihn eigentlich die ganze Zeit anschreien. Er hat auch da die Hälfte nicht verstanden, als der Officer ihn irgendwie fragt, was denn passiert ist.
Wobei das im Buch irgendwie gar nicht mehr auftaucht später, diese Gehörlosigkeit. Das war eher nur so in den ersten 10 Seiten, danach ist das auch eigentlich, also im Buch wirkt das ein ganz normales Gespräch immer.
Ja, es ist im Hörspiel aber auch, also es wirkt immer mal wieder recht normal, auch wie er antwortet. Und dann hat er aber immer so Phasen, wo die dann, ohne dass er auch nachfragen muss, schon so merken, oh, er hat es echt gar nicht verstanden und ihn dann nochmal anschreien. Meistens schreit Justus ihn auch nochmal an und übersetzt für die anderen.
Von der Leimheit der Officer war ganz süß, da hat er gesagt, ja, da hat Mr. Lehman gesagt, ich bin nicht mehr so ganz... auf dem Trip, ich höre nicht mehr ganz gut. Und dann sagt der Officer, ja, merkt man. Fand ich sehr schön. Nett. Die halt unterhalten sich so ein bisschen über den Einbruch. Mr. Lehman erzählt eben, dass er wach geworden ist, weil er dann das Geräusch gehört hat und sagt auch selber, das muss sehr laut gewesen sein, damit ich das gehört habe und davon wach geworden bin. Er ist dann sofort runter, hatte Angst vor seinen Bildern im Keller. Und dann ist er da eben runter und hat gesehen, dass der Einbrecher sich eben an einer alten Kiste zu schaffen macht, konnte den Einbrecher aber nicht erkennen und kam dann zurück in sein Wohnzimmer oder in seine Bibliothek und sieht, dass da eben alle Bücher wild aus dem Schrank gerissen wurden, nur die Bücher von Thomas Mann fein säuberlich gestapelt wurden. Und das ist schon ein bisschen...
Es ist ein bisschen komisch, also es ist halt schon echt ein... Am Ende sieht man, es ist eigentlich ein ganz schön dummer Verbrecher, wenn man so eine Rücksicht darauf legt.
Aber irgendwie auch süß.
Ja, süß schon, es ist aber auch irgendwie unpassend. Das ist halt schon sehr auffällig dann.
Ja, und Lehman hat den Verbrecher, das fand ich auch so krass, wie ruhig er dabei bleibt, weil er ja den Verbrecher auch noch erwischt hat. Also er hat ja ihn auch noch wohl angesprochen und der ist dann irgendwie abgehauen. Und der ist aber trotzdem total gefasst. Also Lehman ist auf jeden Fall ein taffer Typ.
Er hat starke Nerven.
Wie gesagt, er konnte den Verbrecher nicht erkennen und hat dann auch noch nicht feststellen können, was an dem Abend passiert ist. Ob was geklaut wurde, ob er ihn überraschen konnte, dann ist die Polizei auch relativ schnell wieder abgehauen.
Und Justus bietet ihm Hilfe an.
Natürlich.
Und am nächsten Tag, als sie dann ankommen, sagt Lehman ja, oh, er hätte mal im Internet recherchiert, wo ich mir so dachte, boah, der alte Kerl, der guckt im Internet nach, cool.
Fand ich auch cool. Zumal er sagte, er hat Peter und Bob ja auch immer schon mal wieder auf dem Schrottplatz rumlaufen sehen. Da habe ich mich gefragt, wie genau Nachbar er ist. Weil er hat nämlich, Justus hat gesagt, zum Officer, ich wohne mit meiner Onkel und meiner Tante und meinem Onkel, so, mein Gott, ich hab's aber heute auch, am Ende der Sunrise Road, nicht, ich bin der Nachbar auf dem Schrottplatz.
Ja, aber okay, das stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ist jetzt das Nachbarhaus oder ist es irgendwie, wir sind 4-5 Häuser dazwischen?
Nee, also im Buch ist es ja wirklich so, dass das halt wirklich an den Schrottplatz dran grenzt, weil Justus
hat
ja aus
gedacht.
Der Zentrale raus oder kurz vor dem Schrottplatz halt dieses Licht gesehen von dem Einbrecher.
Vielleicht geht er ja sonst auch immer da spazieren, der alte Herr.
Das kann sein.
ich fand es auf jeden Fall ja, sehr schön, dass Justus sich sofort gekümmert hat. Und dann, wie gesagt, am nächsten Tag kommt er ja mit den anderen dreien dahin. Und dann erzählt Mr. Lehman eben noch, dass er das Bücher von oder ein Buch von Thomas Mann und Briefe gestohlen wurden zwischen seinem Vater und seiner Mutter. Und im Buch, glaube ich, da müssen sie ihm helfen, irgendwie so Perlen aufzusammeln. Waren
das, ne? Ja, die Smelte oder wie das so heißt, diese Mosaiksteinchen aus Persien.
Genau, das kommt im Hörspiel gar nicht vor, aber da helfen die drei eben noch
so ein bisschen. Das ist eigentlich auch wichtig für die Überführung eines Täters am Ende im Buch.
Im Hörspiel nicht.
Das ist schade eigentlich. Aber gut, es war im Buch auch nur zweitrangig, aber schade trotzdem.
Ich fand es auf jeden Fall im Buch ganz, ganz süß, dass sie ihm da so geholfen haben. Also so wirklich, da kommen so diese ganz hilfsbereiten, netten, ja, jungen Erwachsenen raus, finde ich.
Da wäre ich aber, glaube ich, schon zu ungeduldig für diese ganzen Abermillionen von kleinen Mini-Steinchen da in verschiedenen Farben. Das ist ja wie bei dem Märchen da, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, Aschenpull. Ich glaube, da wäre ich ausgerastet irgendwann, nach so 30 Minuten auf dem Boden.
Ist auch schlecht, wenn man dann nicht gut Farben sehen kann, dann macht man
ja das so auch noch
bei so kleinen Farbunterschieden.
Ich hoffe, du bist farbenblind und dann musst du dann noch, ja, lass mir
das. Ja, das ist, glaube ich, eher Folter.
Genau, er erzählt dann, dass er eben auch bei seinem Bruder eingebrochen wurde, das wohl auch gleich zweimal.
Ich finde den Namen übrigens auffällig, also Felix oder Felix. Kommt nicht so oft vor, glaube ich, weil das eher, also ist kein typisch amerikanischer Name, würde ich sagen.
Ich finde generell, im Buch kommt das rüber, als wären das deutsche Immigranten. Mhm. Lehmann, das ist mit Doppel-N, das ist nicht Lehman wie im Hörspiel scheinbar. Da habe ich erst gedacht, das sind vielleicht irgendwelche Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg, das kann aber nicht sein, weil die ja, also der Vater hat ja in der US-Armee gedient, das heißt, es können keine Deutschen mehr sein. Da habe ich gedacht, aber warum heißen, die Schwester heißt ja Lotte, ich weiß nicht, ob im Hörspiel vorkommt, die tote Schwester. Ja. Dann Felix und Josef und der Vater Walter, das sind ja alles Namen, die kann man auf Englisch und auf Deutsch aussprechen. Da ich, das sind das vielleicht irgendwelche jüdischen Flüchtlinge, dass sie deswegen da so angesehen waren in den USA. Aber es ergibt halt wenig Sinn irgendwie.
Vielleicht wollte er auch in der amerikanischen Armee dienen.
Ist halt die Frage, ob ein Deutscher da überhaupt dienen durfte, wegen Misstrauen und allem.
Ja, man weiß auch nicht, wie lange die, also hätte ja sein, dass die noch eine Generation vorher schon da rübergegangen sind.
Ja gut,
also
auf jeden Fall waren die Briefe hier auf Englisch, weil die drei Jungs konnten die ja verstehen. Das heißt, die müssen ja schon die deutsche Sprache abgelegt haben.
Das stimmt.
Deswegen, vielleicht sind die ja schon 1900 dahin gewandert.
Ist durchaus möglich, sie fahren dann zusammen, beziehungsweise in zwei getrennten Autos, aber sie fahren dann zu seinem Bruder oder zu Josephs Bruder, zu Felix.
Ja.
Ja, sprechen dann direkt da nochmal drüber. Polizisten haben das nicht wirklich ernst genommen, aber nur ganz kurz da. Und auch da waren es nur die alten Bücher von Thomas Mann, die irgendwie interessant waren.
Ich fand, dieses Mal ist auch wieder so ein alter Detektiv-Roman-Trick hier von wegen, es kann ja nicht zweimal der gleiche Einbrecher gewesen sein, weil die verschiedene Eingänge benutzt haben. Aber ich glaube, das wäre mir so in dieser Situation, wenn ich da so stehen würde, gar nicht so richtig aufgefallen erstmal.
Das ist so Sherlock Holmes-mäßig. Mhm. Also das hat Justus wirklich gut rumgeknobelt. Gut kombiniert auf jeden Fall.
Ich fand das ganz süß. Dann merkst du halt, dass die beiden irgendwie schon so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Erzählen ja so ein bisschen von ihrer Familie aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und
wie cool ist das bitte? Die Mutter Buchhändlerin, der Vater Bibliothekar.
Eine eindeutige Bücherwurmfamilie.
Ja, und die anderen beiden sind ja Sammler auf jeden Fall von Büchern. Also von daher.
Also die haben auf jeden Fall viel mit Büchern zu tun gehabt im Leben.
Ja.
Fand ich sehr schön.
Ist nett.
Wie gesagt, es geht dann eben darum, dass sie ja Interesse wieder nur da war an den Büchern von Thomas Mann, die auch wieder gestapelt wurden, das andere wurde nur so rausgezogen und weggeschmissen. Und auch bei Josephs Bruder wurden Briefe gestohlen, auch wieder da, weil die nämlich aufgeteilt waren.
Am Ende Bruder sogar nicht geteilt.
Sogar unter drei.
Das stimmt.
Weil eben die drei Geschwister sich die aufgeteilt haben, weil sie ihren Vater eigentlich nie richtig kannten. Und somit dann, ja, die aufgeteilt wurden. Die erzählen also ein bisschen aus der Kindheit, wie du schon gesagt hast, dass der Vater Walter, also eben der, von dem auch die Bücher kamen, Sekretär bei Thomas Mann war. Also er war eben nicht nur Verehrer, sondern hat Thomas Mann persönlich gekannt. Und damit war schon definitiv die Verbindung klar. Und vielleicht eben auch eine Verbindung zu den Briefen, weil er könnte... Ja, es irgendwie auch drum gehen. Und dann, erfahren sie noch, dass eben in Seven Palms in Kalifornien, also nur in Pacific Palisades, nur so ein paar Meter weiter das Haus, oder Kilometer weiter das Haus von Thomas Mann steht, in dem ja, er lange gewohnt hat und in dem jetzt eine, was haben Sie gesagt, eine Gesellschaft?
Ja, so eine
Forschungsgesellschaft,
ja,
Forschungsgesellschaft
genau.
Irgendwie drin war. Genau, und das ist auch im Hörspiel alles, was passiert. Ich glaube, auch da gab es so eine ganz lustige Szene aus dem Buch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von dieser Dame.
Immer?
Nee.
Ach so, Mrs. Ja, ich habe den Namen notiert, ich habe den aber falsch geschrieben. Ich musste da rumradieren, weil der ist schrecklich zu schreiben. Mrs. Irgendeine Italienerin, Angioileri. Weil ich jetzt richtig ausgesprochen habe.
Die hat ja irgendwie nur eine ganz wilde Nebenstory gehabt.
Ja, die war Buch. Unnötig.
Die war unnötig, ich fand es nur lustig, deswegen mal kurz einen Ansatz zu erwähnen. Ist jetzt nichts für unsere Buch- oder das Hörspiel, aber fand ich sehr lustig.
Also die hat ja Justus den Becher leer getrunken und die Kekse weggefuttert. Das ist ja schon echt frech.
Ja, gerade für Justus ist das ja auch ja, Hochverrat.
Nee, er hat ja aus seiner Tasse getrunken. Dann geht sie halt dahin, setzt sich hin und säuft da halt alles weggefühlt. Futtert da alles weg, trinkt alles weg. Indem die halt die Jungs auf eine falsche Fährte kurz setzt, indem sie sagt, draußen vorm Haus läuft eine komische Gestalt rum. Das ist aber halt wirklich nur so ein Junge, der irgendwie in das Nachbarmädchen verliebt ist und am Fenster da rumlauert. Geil. Also so ein kleiner, harmloser Stalker. Das ist aber auch eigentlich alles. Danach taucht die auch nicht mehr auf.
Ja, das ist richtig.
Deswegen, gut, dass die rausgelassen wurde. Ich glaube, das Hörspiel ist besser als das Buch, wenn ich das so höre.
Es ging dann eben noch darum, dass der dritte Teil der Briefe jetzt bei der Enkelin von denen, bei Imma liegt. Die Mutter
Enkelin
ist schon...
Enkelin oder Großnichte? Das habe ich nicht ganz verstanden, nämlich wie sie irgendwie mit denen verwandt ist.
Das müsste dann die Großnichte sein. Das ist ja, ja die Enkelin der Schwester.
Dann war das wahrscheinlich, was ich mir aufgeschrieben habe. Muss ja Großnichte sein, weil das...
Genau.
Genau.
Ich fand das aber komisch jetzt im Buch, aber beim ersten Mal lesen, ich habe es jetzt nochmal ein zweites Mal gelesen, als ich das letztes Jahr, als es neu war, gelesen habe, dachte ich erst irgendwie, die Schwester lebt noch, die haben nur keinen Kontakt, weil die haben das so komisch im Buch ausgedrückt.
Mhm. Ja, die Schwester ist tot,
genau.
Und auch schon... Die Tochter der Schwester
ja,
ist auch
ja,
schon
ja,
tot.
Genau, was wurde im Buch komisch rübergebracht. So nach dem Motto, ja, sie ist im, ja, sie ist auch schon von uns gegangen. Da dachte ich erst, ja, von uns gegangen heißt, die ist irgendwie, keine Ahnung, im Streit auseinandergegangen und die ist das vielleicht, weil die Rache will oder so. Habe ich mal kurz gedacht, weil das war halt so komisch rübergebracht.
Es ging dann auf jeden Fall für die drei als nächstes eben zu Imma, sind da hingefahren und dann kommt wirklich eine wirklich schöne Szene, als sie dann im Park, immer hören, die gejagt wird oder vermeintlich gejagt wird mit von einem Typen mit einem Messer in der Hand.
Da dachte ich direkt an Gelsenkirchen. Sorry, musste jetzt sein.
Und dann greift Peter dann natürlich sofort ein und dann werden die beiden, also sowohl der Mitbewohner von immer als auch immer, ziemlich sauer, weil immer nämlich eigentlich für die Rolle als Detektivin übt, gerade wo sie vorsprechen sollte und eigentlich gar nichts war, sondern das nur so ein Üben für ihre Rolle war, was ich sehr schön fand. Imma lebt auf jeden Fall dafür, kann man sagen. Und dann stellt sie eben schnell heraus, okay, Imma ist diejenige, die sie gesucht haben. Und dann ja, erklärt Justus schnell natürlich, warum sie da sind. Und dann gehen sie mit Imma zusammen auf ihren Dachboden. Bei ihr war dann aber kein Einbruch.
Beziehungsweise zumindest. Ja, noch nicht. Also das, da ist
genau.
Doch wieder so ein Agatha Christie-Moment irgendwie, wo die dann die Kammern kurz vorher getauscht haben und dann die Namensschilder nicht umgesteckt haben irgendwie. Und da war ich auch sofort so, und das hat doch jetzt aber auf jeden Fall denen irgendwas gebracht.
Und das Dümmste ist ja, dass immer halt nach diesem Einbruch bei ihrer Kommilitonin oder Mitbewohnerin in der Kammer dann das Namensschild richtig macht.
Das habe ich mir auch
gesagt. Das ist total dumm.
Das war.
Weil, wie blöd, ich meine, selbst wenn die kein Detektiv ist, sie trainiert ja für ein Detektiv sein als Schauspielerin, dass sie halt nicht mehr auf die Idee kommt, gesunden Menschenverstand anzuwenden und zu denken, ja, wenn hier ein Einbrecher war, dann lasse ich das Schild doch lieber mal so, wie es ist, weil sonst werde ich halt auch noch ausgeraubt. Das war so ein bisschen dumm.
Fand ich auch ganz komisch, wirklich. Vor allen Dingen, die haben ja auch noch angemerkt, oh, das liegt dann wahrscheinlich daran. Und dann
ja,
das
genau.
Trotzdem, also sie haben es eher sogar noch vorher gesagt und dann das trotzdem noch umzustecken, boah.
Ich glaube, sie hat es nur deswegen umgesteckt, weil sie sonst gar nicht davon gewusst hätte. Hm. Aber das werden wir sehen.
Immer ist eh sehr unangenehm in dieser Folge. Die ist mir sehr negativ aufgefallen.
Ich fand sie auch irgendwie ein bisschen uncool, aber ich fand, sie war sehr publikumsnah geschrieben. So, oh, scheiße, ist das staubig hier und Oma Bimbam und so. Also
Oma Bimbam fand ich auch sehr schön.
Ja, das stimmt.
Also ich weiß nicht, man konnte sehr gut mit ihr relaten, wie sie sich so verhält insgesamt und wie sie so redet, aber irgendwie war sie mir jetzt auch nicht die Liebste.
Ja, sie war nervig, fand ich.
Ja. Ja gut, sie hat auch im Buch, muss man sagen, eine deutlich größere Rolle als im Hörspiel. Im Hörspiel kommt sie nur in dieser Szene
vor, so,
sie
oben ist auf. Ist die andere Szene komplett weg.
Die andere Szene ist komplett weg.
Ja, okay.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Deswegen finde ich die auch so nervig.
Und ich muss wieder Einspielere Beauftragte machen.
Oha.
Der Einspieler, nachdem sie sagt, dass sie ihre Oma Bimbam getauft hat, ist gut. Ich finde ihn richtig gut. Das ist, bevor sie eben zu dieser Kammer gehen, aber viel zu spannungsgeladen für die Szene. Und da kommt irgendwann nochmal einer, den ich auch gut fand, da wo sie jetzt wieder zurück auf den Schrottplatz fahren. Und den finde ich tatsächlich zu wenig spannend. Also hätten sie die einfach getauscht und zwei sehr gute Einspieler, dann hätte ich das, glaube ich, besser gefunden im Hörspiel.
Sie finden dann eben noch ein paar Briefe oder gehen zumindest einen dann von denen durch. Und wenn man den liest, dann oder hört, dann denkt man ja, was haben die denn da für Quatsch geschrieben? ja, das ist dann natürlich schnell klar, dass das ein Rätsel sein könnte. Zumindest für Justus ist das dann ziemlich schnell klar. Und da sind wir wieder beim Thema, wer ist der Lustigste von den dreien? Ich weiß nicht, ob du das auch aufgeschrieben hast. Da sagt Peter dann nämlich, nachdem immer gefragt hat, oh, was für ein Rätsel denn? Wo siehst denn du dann Rätsel? Dann sagte Peter, ja, Justus wird halt hinter jeder Ecke eine Verschwörung in den Pillen dagegen, aber scheinbar scheinen die nicht zu wirken.
Das stimmt, das war im Buch auch.
Fand ich sehr schön.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Es ist einfach, wenn einer dann auch Justus necken muss, dann ist es Peter. Das finde ich immer sehr schön.
Der Peter kann halt. Der hat einfach ein gutes Mundwerk dafür.
Habt ihr eigentlich bei dem roten Mond aus den Briefen auch ganz kurz an Feuermond gedacht oder war das nur ich?
Nee, habe ich nicht dran gedacht.
Ich kann es verstehen, aber ich habe in dem Moment da gar nicht geschaltet irgendwie.
Nee. Also ich glaube, es war auch kein absichtliches Easter Egg, aber auch später, so wie mir der Verbrecher vorkommt, naja, wir werden ja nochmal eine Analyse drüber sprechen, aber
man darf gespannt sein.
Eigentlich war doch jeder ein Verbrecher, oder nicht?
Ja, eigentlich alle außer den Lehmans und den drei Fragezeichen.
Ich wollte gerade sagen.
Gut, die sind aber auch eingebrochen.
Ja, okay.
Da muss ja erstmal ermittelt werden, ob Gefahr im
Verzug. Aber die dürfen das.
Noch nichts hier vorwegnehmen,
Leute. Sonderrechte.
Justus hat es ja vorgeschlagen, dann ist das okay. Haben wir ja schon gelernt.
Nichts vorwegnehmen hier. Ja, sie beschatten dann oder wollen dann Immers Verschlag beschatten und gleichzeitig auch nochmal bei Joseph Lehman, weil sie ja das Gefühl hatten, da könnte einfach der Einbrecher, nochmal zuschlagen, beziehungsweise dadurch, dass ja auch zwei Leute bei seinem Bruder eingebrochen sind, kann es auch durchaus sein, dass da nochmal ein zweiter Verbrecher kommt.
Ja.
Und die gehen da ganz entspannt mit um, weil sie meinen, das war bis jetzt ja immer abends, kein Stress.
Ja, von wegen.
Und dann fahren zumindest Peter und Bob dann zurück zu Immer und ja, kriegen mit, dass sowohl in die Wohnung von Immer oder in die WG als auch in den Verschlag eingebrochen wurde.
Ach, war dann die andere Szene aus dem Buch auch raus? Mit Bob in der Bibliothek?
Die war auch raus.
Ah ja. Nochmal kurz für dich, Anna, weil Bob muss halt nachmittags in der Bücherei helfen bei Miss Bennett, geht dann halt in das Archiv im Keller und wird dann von einem Bücherregal begraben, weil ein Einbrecher da unten ist. Und das heißt, Bob wird auch vom Haschimiten fürs Heim gesucht und zwar indem der halt stundenlang reglos und blutverschmiert da unten liegt. Das war ein bisschen, das war sehr hart irgendwie, vor allem dachten halt alle, der ist irgendwie weggegangen, ohne Tschüss zu sagen. Das war auch ein bisschen komisch, aber dann war halt Bob von einem Bücherregal begraben und nur eine Hand hat rausgeguckt.
War das nicht der Grund, warum sie dann später gekommen sind?
Ja, genau, und deswegen konnten die Typen da ja einbrechen.
Genau, im Hörspiel war das nämlich so, dass die einfach meinen, auch wir können ganz entspannt damit umgehen. Vor 20 Uhr brauchen wir da nicht, hat Justus gesagt. Ich finde das eher ein bisschen an falsche Schuld und wie sie da so ganz bescheuert sich in den Tresor einsperren lassen haben.
Der Justus hat manchmal echt Aussetzer, ganz ehrlich. Also da ist manchmal Sherlock Holmes, manchmal ist der irgendwie so eine Miss Marple mit Demenz.
Er wird alt.
Wenn ich da so drüber nachgedacht hätte, das Erste, was ich gemacht hätte, als mir das aufgefallen wäre, wäre zurückgefahren und hätte diese blöden Briefe da rausgeholt.
Ja, sagt der Buch ja auch selbst, dass das ein unprofessioneller Fehler war, aber naja, Aussetzer.
Die Briefe sind dann weg nämlich und das liegt in erster Linie daran, weil immer dann heldenhaft, wie sie die Detektivin werden möchte, auch einen totalen Aussetzer gehabt hat und einfach mal die Namensschilder ausgetauscht hat. Damit waren die richtig und damit war für den zweiten Einbrecher, vielleicht auch für den gleichen, man weiß es nicht.
Oder für beide,
klar, wo er dann einzubrechen hat. Und am nächsten Morgen beschließen sie dann beschließt Justus nach einer kleinen Recherche, dass
Bob übrigens richtig sauer ist, dass Justus recherchiert hat, fand ich ja lustig.
Ist ja ein Konkurrenzkampf im eigenen Gewerbe, hallo? Das darf Justus nicht.
Ging es dann für die drei ins Kulturzentrum, zur Erinnerung an Thomas Mann, nämlich ins Haus der Sieben Palmen, nach Seven Palms. Und da sprechen sie dann mit dem Leiter, mit Paul Hayden. Und ja, unterhalten sich dann direkt darüber, der erstmal total entsetzt wirkt, ja, dass da eingebrochen wurde und die armen Lehmans und so. Und dann geht es eben darum, dass eben so Bücher durchaus bis zu $20,000 erreichen können, Ausgaben von Thomas Mann. Und dann hat Justus durch seine Recherche eben rausbekommen, dass es ein verschollenes Manuskript zu den Buddenbrooks gegeben haben könnte. Woraufhin relativ klar war für Hayden, dass es das nicht gibt oder nicht mehr gibt, weil das in einer Mauerritze in München versteckt wurde und dann durch Bomben zerstört. Und durch diese detaillierte Erzählung von all dem hatte ich halt, daraufhin kam für mich diese Frage, okay, gibt es diese Geschichte wirklich? Und es ist halt wirklich einfach verschollen gegangen, dieses Manuskript, das gibt es einfach wirklich nicht mehr. Aber das war wirklich der letzte Hinweis und die haben dann daraus die Geschichte weitergedreht oder so, aber man findet dazu nichts. Also keine Ahnung, ob vielleicht doch irgendwas dahinter steckt.
Vielleicht wurde es auch größer gemacht, als es eigentlich ist.
Genau, wird man wahrscheinlich nie rauskriegen. Was ich noch sehr süß fand, war, als Larimer und, also Hayden und Larimer, also sein Assistent, ja, erkennen, welche Rolle der Einbrecher hat. Also das Schnabelmonster hat Justus ja dann vom Bericht. Und das Schnabelmonster sah dann sehr ähnlich dem Teufel aus Dr. Faustus. Mhm. Was ich sehr süß fand, sehr schön fand, dass sich dann der Verbrecher auch noch in einer Gestalt aus einer Thomas-Mann-Geschichte kleiden musste.
Das stimmt, das war sehr detailreich und liebevoll auch gemacht.
Und sich selber analysiert, schon auch lustig.
Ja, habt ihr das denn vielleicht mal irgendwie recherchiert oder so, ob es das wirklich so gibt bei Dr. Faustus, diesen Teufel?
Nee, das habe ich nicht. Das wird, okay. Ich denke, das wird stimmen.
Ja, ja, also das wäre mal nur interessant gewesen.
Können wir mal gucken, ich mache mal kurze Live-Recherche, könnt ihr mal weitermachen.
Was ich auch interessant fand, jetzt so eine neue technische Spielerei irgendwie im Hörspiel, ist, die haben ja die Gespräche nicht einfach rausgekürzt, sondern die haben die immer so komisch auslaufen lassen. Man hört immer Justus reden und es wird dann so immer leiser und fadet so ein bisschen. Das habe ich noch nie gehört, so wirklich bei den Fragezeichen. Also zumindest nicht, dass es mir aktiv aufgefallen wäre. Und irgendwie hat mich das ein bisschen irritiert.
Oh, das liegt daran, dass jedes Mal der Postbote reinkam, wenn Justus zum Monolog angesetzt hat und es deswegen rausnehmen mussten.
Ja, weil die haben das halt echt so nicht so gecuttet, dass sie so einen Cut setzen und der Erzähler sagt dann kurz, was passiert, sondern die haben echt noch so 3-4 Sekunden das so auslaufen lassen. Das wurde halt so
okay, leiser. Das ist neu. Ja. Das wusste ich, kannte ich auch noch nicht.
Ich fand generell auch mit den Einspielern jetzt dieses Mal die technische Herangehensweise an die Folge, wie die aufgenommen wurde, war ein bisschen irgendwie neu einfach. Nicht besonders anders, aber irgendwie war die neu. Auch die ganzen Sounds. Ich hatte das Gefühl, da waren mehr neue Umgebungssounds und so auch drin.
Ja, vielleicht haben die wieder ein neues Paket aufgenommen.
Mhm. Ja, könnte gut sein.
Naja, gut. Und wie sieht es mit der Recherche hier aus?
Es lädt noch hier. Also ich finde jetzt keine klare Beschreibung, wie der aussieht. Aber nichtsdestotrotz spielt auf jeden Fall der Teufel in Dr. Faustus eine entscheidende Rolle. Und ich denke mal, dann wird das ja, auch der Rest stimmen.
Das glaube ich auch. Na, wie gesagt.
Dann auch noch eine Recherche.
Auf jeden Fall detailreich, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für diese Folge. Hat der Folge gut getan, weil, naja, es gab bessere Folgen.
Also ich habe gerade, ich weiß nicht, wie accurate das ist, eine alte Briefmarke gefunden, wo es, glaube ich, jemand interpretiert hat. Und da ist es einfach wirklich so eine ganz klassische Teufelsgestalt mit halt einem Dreizack, einem Schwanz und irgendwie so Hörnern. Und der hat tatsächlich rote Haare. Und auch so eine komische Mütze, die irgendwie auf zwei Seiten wie so aufgegabelt aussieht. Keine Ahnung.
Die gute Schiffermütze.
Wird stimmen, denke ich. Und dann finden sie eben noch raus, dass...
Da haben wir es doch.
Oh ja, das sieht ja wirklich 1:1 aus, wie es geschrieben wurde.
Nicht schlecht.
Ist wirklich 1:1. Also ich habe gerade, ich denke mal, aus einer Theaterinszenierung oder so von Mephistopheles den Teufel mir mal rausgesucht. Ja, doch. Aber das sieht so aus, wie man sich das, glaube ich, jetzt auch bei dem Hörbuch vorstellt.
Schon auch gruselig irgendwie. Wenn er so einer nachts bei dir im Wohnzimmer steht.
Oh Gott. Und aber gut, der hat ihn ja noch angesprochen, der gute Joseph.
Ja, der ist ja auch kein Schisser. Ist kein Schisser Shaw.
Kein Schisser Shaw.
Auf jeden Fall gibt es da noch ein paar Hintergrundinformationen zu dem Sekretär von Thomas Mann, von Alten Lehman, von Walter Lehman. Und der ist dann nämlich nur ziemlich kurz gewesen, weil er dann im Krieg gestorben ist. Auch durchaus genauso möglich, dass es passiert ist.
Auf jeden Fall plausibel.
Und dann verabschieden sich die Jungs, fahren dann zurück zu Mr. Lehman, müssen mit dem nämlich noch sprechen. Und der beschreibt die drei Arbeiter dort, also
die Forscher da.
Die Forscher, also Hayden, Larimer und Fox, als durchaus eigenartiges Trio, weil sie alle gegenseitig so starken Neid aufeinander haben, dass sie sich gegenseitig das nicht gönnen, was ich mir durchaus gut vorstellen könnte, wenn man die Rollen hört, finde ich.
Ich finde übrigens Hayden und Larimers Stimme so unfassbar ähnlich, dass ich in der Szene, wo die dazu, ich glaube, fünf oder so im Büro saßen, ich nicht am Ende mir mehr zurechtlegen konnte, wer was gesagt hat und wer gerade rausgegangen ist. Also ich musste mir dann irgendwie aus dem Kontext schließen, dass Larimer wohl gerade rausgegangen ist. Aber das, also ich fand die beiden unglaublich ähnlich in der Stimmfarbe.
Auf jeden Fall reden sie dann, weil das ist eine ganz wichtige Frage an Lehman hat, nämlich darüber, dass die Nachrichten eben einen versteckten Schlüssel hatten. Also es waren versteckte Nachrichten innerhalb dieser Rätsel. Und der Schlüssel war auch immer im Brief enthalten, aber es war eben kein fester Schlüssel, kein immer den gleichen Code, sondern Schädigung überall mal anders da drin. Und das erfahren wir später auch noch, ist eine wichtige oder wichtiger Schlüssel am Ende erkennbar im letzten entscheidenden Brief. Nichtsdestotrotz ist Peter dann derjenige, der sagt, eigentlich bräuchte ich heute Nacht mal wieder mehr Schlaf. Gibt's aber nicht, weil dann darf er nämlich nachts wieder mal sein Dietrich-Set verwenden, denn dann brechen sie ein im Haus oder ermitteln im Haus der Sieben Palmen nachts und dann gibt es eine wirklich schöne Szene, weil dann sind erstmal teilen sich die drei auf. Der eine ist bei Hayden im Büro, der andere bei Larimer, der andere bei Fox und Bob findet dann Briefe von Immer, Justus findet Briefe von Immer bei Hayden im Geheimfach. Auch Fox ist dann bei Lehman eingebrochen, das findet nämlich Bob heraus, der führt nämlich da auch einen Brief und dann können sie eben daraus schließen, dass Larimer aber ebenfalls eingebrochen ist, weil der eben diese Teufelsverkleidung getragen hat.
Plus die Smelt unter seinem Schreibtisch.
Ja, die spielt
genau, gesagt, die ist keine aber Rolle nicht wiederum wichtig, weil dann kann man ja direkt schon sehen, dass der auch der Täter ist.
Genau, auch da im Buch war es ein bisschen ausführlicher mit, wie Justus dann das Geheimfach findet und so. Das wurde jetzt hier gar nicht beschrieben, sondern nur, was da drin war. Auf jeden Fall wird dann auch klar, dass Larimer und Hayden eine Beziehung hatten. Und wie sie sich dann gegenseitig bespitzelt haben, beziehungsweise wie sie dann Hayden alle bespitzelt haben, führen sie auch noch raus. Denn Bob findet so eine Brille mit Kamera und eine Anleitung dafür bei Fox und damit schließen sie daraus, das ist ja sicherlich die Kamera von Hayden, die Brille von Hayden, die ja wackelt und rutscht. Genau, du wolltest was sagen, Anna, glaube ich, so.
Ja, ich habe nämlich gestern mal versucht, selber zu brainstormen. Ist es tatsächlich unser erstes Gay-Couple in den drei Fragezeichen?
Nein, also nicht in den Büchern.
Ja, okay.
Das war beim Jadekönig. Da hatte der Vater von Jockel
mit dem Hörspiel auch.
Dem Reichen was.
Stimmt. Ja.
Aber ist mir auch aufgefallen, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt auch für diese Folge, weil es wirklich selten Homosexualität da so offen gibt.
Mhm. Ich fand auch, also das beim Jahr der König, da hast du glaube ich recht, kann ich mich aber auch nicht zu 100% so wirklich richtig dran erinnern.
Doch, die auch letztens noch gehört.
Ja, weil es aber glaube ich auch nicht so in Anführungszeichen groß war, glaube ich. Ne?
Nee, es war geheim gehalten.
Ja.
Und er hatte ja auch eine Frau, der...
genau, es war so...
Derjenige, der
eine Alibi-Ehe auch.
Ja, genau. Also haben wir jetzt... Zumindest das erste offen gleichgeschlechtliche Paar.
Bei Schüsse aus dem Dunkeln, das ist glaube Folge 70 oder 71, da wird das auch schon so angespielt mit einer lesbischen Beziehung von Sally Sampson zu diesem Doktor, dieser Doktorin.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, also auf jeden Fall ist es noch nie so groß auch Plotpunkt gewesen, glaube ich, ne? Nee, das stimmt. Nö, also haben sie auf jeden Fall gut gemacht, hat auf jeden Fall aber sehr lange gedauert, fand ich. Ist mir so aufgefallen, also gar nicht, dass ich das vorher als Kritikpunkt hatte, aber ist so mir das erste Mal deutlich aufgefallen, dass das eigentlich hätte schon mal vorkommen können, auch häufiger.
Sie finden dann eben noch heraus, dass der Brief, der alles entscheidende letzte Brief von Walter Lehmann an seine Frau, erst viele, viele, viele Jahre später zugestellt wurde, wo am Ende dann das Versteck beschrieben wird. Und sie finden bei Larimer eben das Passwort für Haydens Computer, finden dann raus, okay, der trifft sich jetzt schon mit einem anderen Mann. Larimer wurde da versetzt. Und sie finden so dann eben noch umfassende Notizen zu den Buddenbrooks und zu den Lehmans. Eben dadurch, dass klar wird, dass Hayden auf jeden Fall dahinterher ist. Und er sich auch gut vorstellen kann, dass das Buddenbrooks-Manuskript irgendwo ja, noch zu finden ist. Und dann findet Justus eben für sich heraus, oder er hat ein gutes Gefühl, was denn der Code sein könnte, um das Rätsel zu lösen. Und dann ist im Hörspiel schon Schluss. Und es geht dann am nächsten Tag so damit weiter, dass sie mit Cotter dann vor Ort hinfahren. Aber in der Nacht ist ja noch mehr passiert.
Da ist sehr viel rausgekürzt.
Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt Buch versus Hörspiel und Timo.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Oh ja. Also erstmal muss man sagen, es geht schon am Vortag los mit Szenen, die aus dem Buch stammen, die nicht im Hörspiel drin sind, zum Beispiel, nämlich als die drei in Seven Palms ankommen, erscheinen ja kurz darauf irgendwelche mysteriösen Schreie im Garten. Und alle rennen halt wie von der Tarantel gestochen raus und suchen halt erstmal darum. Dann stellt sich halt raus, dass diese Schreie von irgendeiner JBL-Box kommen, das heißt abgespielt sind und nicht echt sind. Ja, das geht wahrscheinlich darum, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, das merkt auch Justus schnell und rennt wieder ins Haus rein, wird dann aber von einem Einbrecher oder einem angeblichen Einbrecher überraschend in ein Zimmer gesperrt. Ich glaube, das war das Arbeitszimmer von Hayden.
Kann sein, ja.
Genau. Und halt die Person verschwindet. Peter merkt dann, dass draußen im Wald jemand rumlungert, weil da ist direkt ein Wald hinter diesen sieben Palmen und rennt halt dieser Person auch nach. Dann kann er tatsächlich mal diese Person schnappen, was ja schon selten genug der Fall ist. Ich meine, wenn Peter sagt, den schnapp ich mir, ist das meiste ja eher so ein bisschen missglückt, aber in dem Fall ist es halt Lorenzo, der Mitbewohner von Immer, weil der auf Bob eifersüchtig ist. Weil er Angst hat, dass Bob und Immer irgendwie ein Verhältnis haben könnten, weil Immer angeblich nur noch über Bob redet. Weil Bob so ein toller Detektiv ist, weil er so super ist, ein Sunny Boy und Bob hier, Bob da.
Also und alles wie immer.
Genau, und deswegen versucht er halt rauszufinden, was dahinter steckt und spioniert den halt nach. Der ist halt unschuldig und das ist halt auch alles Quatsch, was er da denkt, aber das bringt halt nichts, weil der Einbrecher ist halt vermeintlich dann schon verschwunden. Dank Lorenzo. Und die zweite größere Szene, die halt mich dazu gebracht hat, dass ich immer absolut nicht leiden kann, die ist halt nachts bei dem Einbruch in einem Haus, wo halt immer auf einmal auch da rumrennt im Gebäude und halt versucht, Detektiv zu spielen. Das heißt, die drei Jungs denken erstmal, da wäre halt noch der richtige Einbrecher und verfolgen den. Immer fällt halt über irgendeinen Zaun drüber und bricht sich gefühlt die Haxen oder prellt sich irgendwas und ist halt richtig sauer. Und deswegen kann halt auch wieder der richtige Einbrecher, der auch wieder im Haus war, wieder entkommen. Deswegen mag ich Immer auch nicht, weil Immer ist halt einfach richtig nervig. Ja. Und ohne Immer wäre der Fall nach 100 Seiten gelöst gewesen.
Also ich mochte Immer jetzt auch nicht besonders, aber das gibt mir jetzt auch noch Grund dazu.
Vor allem Immer war so asozial, dann da, die hat da rumgegiftet und rumgeschnaubt, obwohl die ja eigentlich im Unrecht ist.
Ja, sie wollte halt wissen, wie richtig
Detektiv handeln. Ja, sie wollte halt Detektiv spielen.
Genau.
Und deswegen hasse ich sie, die ist halt einfach richtig nervig.
Wolltest du nicht mal irgendwann Detektiv spielen? Da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Nicht, wenn ich damit irgendwelche Verbrecher ankommen lasse.
Ja, das war ja sicherlich auch nicht ihr Ziel.
Nee, aber der ist einfach so dumm angestellt auch.
Am nächsten Tag geht's dann zusammen mit Inspektor Cotta wieder ins Haus der Sieben Palmen und Justus klärt dann ja eigentlich alle drei Verbrecher irgendwie darüber auf.
Das ist so eine Miss Marple-Szene wieder. Sowas mag ich ja auch immer, wenn man alle Verbrecher in ein Zimmer oder alle Verdächtigen in ein Zimmer führt und dann halt nacheinander da alles auseinander dividiert.
Ich finde sehr schön, wie Cotta aber auch das Ganze mitspielt, weil der weiß ja, dass die Jungs eingebrochen sind im Haus und sagt dann am Anfang, ja, ist Hayden ja sehr zurückweisend und finde das ganz schrecklich, dass die Jungs diese Unterstellung machen. Da sagt er dann, sagt Cotta ja dann, ja, wir haben von allen ihnen viele Fingerabdrücke. Da frage ich mich ja auch, ob das wirklich so war oder ob Cotta da ein bisschen geschwindelt hat.
Also Cotta im Buch auf jeden Fall geschwindelt, weil das ist ja nur eine Pauschalaussage, die ja nicht falsch ist. Er hat gesagt, wir haben viele Fingerabdrücke. Das ist halt ein Bluff, weil er halt von den dreien nicht spezifisch das zuordnen kann.
Das fand ich sehr schön. Und dann ja, kam dann ja auch irgendwie raus, dass die Jungs da eingebrochen sind. Und dann hat er gesagt, ja, es muss ja auch in Gefahr im Verzug gehandelt haben sollte oder gewesen sein sollte, dann wäre das ja auch in Ordnung gewesen. Und das müsste erst herausgefunden werden. Also auch da fällt ja sogar den Jungs nicht in den Rücken oder so, sondern unterstützt sie da ja sogar noch, was ich sehr schön fand. Und dann klärt es irgendwie alles auf, erklärt das Ganze mit der Brille, dass deshalb Hayden eben spioniert wurde.
Das finde ich auch so total unlogisch, ob man das nicht merkt, dass man so eine, keine Ahnung, so eine kameragetrackte Brille trägt. Man bei genauerem Hinsehen hat Justus das ja gefunden, auch die Kamera da drin. Wenn man die Brille putzt, sieht man das doch dann eigentlich.
Ich finde auch krass, also wir sind jetzt vor so, keine Ahnung, in den letzten 50 Folgen haben wir uns vorgearbeitet, auf einmal haben sie alle Handys. Dann hatten sie Handys mit Internetempfang schon, so richtig. Die zwar trotzdem immer leer gehen und nirgendwo Empfang haben, aber sie, theoretisch könnten sie. Und jetzt auf einmal sind wir gefühlt bei Google Lenses angekommen. Also es ist schon irgendwie, wir haben einen großen technischen Entwicklungssprung gemacht innerhalb der Serie jetzt, so finde ich.
Wann kommt die Folge, wo sie das erste Mal nur mit so einer Apple Vision
Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, also ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwo dazu gedichtet habe, aber ich meine E-Scooter oder sowas ähnliches.
Nee, das war ein Tretroller.
Ja, okay.
Ich glaube, das war die schweigende Grotte. Mit diesem komischen Typen.
Ja.
Also wahrscheinlich so ab Folge 250 dann so Cyberbrillen. Und ab Folge 300 dann auch die schönen Boards.
Ab Folge 300 fliegen die dann nur noch mit Taxen durch.
Ach nee, da haben die schon Teleporter. Die müssen sich auch nicht mehr bewegen.
Genau. Da wird dann der Käfer und so der MG werden dann,
und Morten. An Onkel Titus verkauft.
Genau, und Morten kann dann, hat dann so ein fliegendes. So ein fliegendes Taxi. Mein Gott, jetzt für die Aufnahme auch noch ein Nisa drauf. Wunderbar.
Ja. Ich finde ja krass, dass bis jetzt die beiden, die eigentlich voll allergisch sind, noch nie genießt
haben. Finde ich eigentlich ausgleichende Gerechtigkeit. Du hast uns doch gerade wegen unserer Pollenallergie ein bisschen auf den Arm genommen.
Ja, da stehe ich auch zu. Nein.
Ja. Das heißt Karma.
Ja, gut zu wissen. Ich weiß schon, wann ich dann das nächste Mal lachen darf, wenn ihr liest.
Okay, Deal.
In jeden Fall, wir müssen jetzt ja auch nicht mal alles im Detail erklären, weil ich finde, das ist zumindest im Hörspiel auch eigentlich vorher schon alles klar. Justus holt dann nicht ganz neue Geschichten wieder raus, die irgendwie vorher keiner weiß.
Es überholpert sich auch alles ganz schön, finde ich. Also die letzte Szene ist jetzt wieder so hoppladihopp, genau. Alles aufgelöst.
Was ich wieder ganz lustig finde, ist dann Larimer, der total eifersüchtig war, auf Hate, weil er ihn versetzt hat und dann auch noch rausfindet, oh Gott, der trifft sich auch noch mit wem Neuen.
Na sowas.
Und dann ist das Rätsel ums Versteck gelöst und jetzt wird es wieder spannender. Justus löst das Rätsel nämlich und der Code, ich weiß nicht, ob es generell immer der Code ist, aber zumindest der Code in dieser Stelle ist jetzt das Datum, nämlich der 3.4.43 und Justus erkennt dann eben das quasi eine dritte Wort genommen werden soll jeweils und dann geht es immer so weiter. Und ich habe die Folge jetzt gerade beim Autofahren nochmal gehört, also Mitschriften habe ich vorher schon alle gemacht, aber habe dann einfach nochmal reingehört und dachte, oh, ich höre die jetzt nochmal so, da fällt mir noch was auf. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass wenn man dann die Folge hört, ohne aktiv auf diesen Schlüssel zu achten, dann kann man das schon erkennen, dass da so ein Schlüssel drin ist.
Ja.
Weil
ja, da sind
die Wörter ja, also Thomas, der kein Mann war und so, also da hast du ja auch eigentlich...
Ja, es war offensichtlich.
Offensichtlich gesagt, das war jetzt nicht so ein wahnsinnig schwieriges Rätsel, haben die Verbrecher trotzdem nicht gelöst bekommen, von daher...
sind ja auch nur ausgebildete Professoren und Doktoren.
Genau, ich glaube, da kann man nicht so viel erwarten. Dann ist es eben klar, dass es im Arbeitszimmer von Thomas Mann versteckt wurde, hinter den Paneelen und hinterm siebten Panel von links findet Kotte dann das Manuskript und dann kommt ja eigentlich der riesige Plot-Twist
der Folge. Da kommt der Punkt, wo ich denke, dass diese Folge absolut Mist ist.
Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, da kommt die Folge, der Moment, wo man wieder merkt, es war immer der Gärtner.
Ja, genau.
Das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Es war der Gärtner.
Da kommen wir gleich noch zu.
Denn dann will Axel Field der Gärtner plötzlich das Manuskript haben, bedroht dann alle Mann mit einer Knarre. Und Kotter bleibt da nichts anderes übrig, als das Manuskript abzugeben. Wie gesagt, ich habe mir extra notiert, weil wir da irgendwann, weiß gar nicht, auf Fachschaftsfahrt haben wir darüber geredet, ne? Mit ein paar Freunden noch, dass wir darüber geredet haben, dass es in solchen Fällen oft der Gärtner ist.
In jedem mittelguten Krimi ist es immer am Ende der Gärtner.
Und das passt jetzt wieder zu den blutenden Bildern, weil beides sind, genau, beides Gemeinschaftsausgaben und beides mal der Gärtner.
Weil da haben wir drüber geredet, über blutende Bilder war das nämlich damals unser Beispiel,
wo der Gärtner
das
war.
Das fand ich sehr schön. Und dann gibt es ein hartes Break.
Auch, glaube ich, der gleiche Autor, das erklärt es dann.
Das kann sein.
Ich glaube, Markus Sonnleiter mag keine Gärtner.
Dann kam noch so ein harter Break. Justus ist sehr geknickt, dass Axelfield mit dem Manuskript abhauen konnte. Und dann geht's für die Jungs ein paar Wochen später zu Inspektor Cotter nochmal ins Büro. Der erzählt, dass Annabelle Fox eben vom wissenschaftlichen Konkurrenten aus New York auf Hayden angesetzt wurde. Daher auch die Brille und daher diese ganze Recherche, Spionie dahinter. Ist Spionie eigentlich ein Wort?
Spionage.
Spionage, ja. Und dann kommt ja der eigentliche Twist, warum Axelfield überhaupt, oder der vermeintliche Axelfield, der wahrscheinlich nicht so heißt, Manuskript eigentlich geklaut hat.
Das war so lächerlich.
Weil,
also, so ein Familienehrschutz ist doch, das ist doch Mafia-mäßig.
Genau, ich finde nämlich, es geht nämlich so ein bisschen darum, dass Thomas Mann häufig Menschen, die er nicht leiden konnte oder die irgendwas schlecht gemacht haben, schlecht dargestellt hat in seinem Manuskript. Und dann zwar nicht so aktiv, dass man die erkennt und so, aber eben schon so, dass man es herausfinden kann. Es gibt wohl tatsächlich Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, das herausfinden zu wollen. Und Axelfield ist eben ein Verwandter davon, von jemandem, der damals so hergehalten wurde. Und Familienehre steht da über allem.
Die Lübecker Hafenmafia, die verstehen keinen Spaß.
Und deshalb soll das Manuskript nie bekannt werden und nie herauskommen. Ja.
Naja, das hat mich wirklich...
Dann war ja das Hörspiel schon vorbei.
Ja, das hat mich überhaupt nicht
überrascht. Und das war irgendwie ein bisschen enttäuschendes Ende.
Das so, Buch war noch schlimmer. Es ist gut, dass das Hörspiel da schon zu Ende war. Im Buch wurde halt dann nochmal richtig Schleichwerbung für die ganzen Merchandise-Produkte von den drei Fragezeichen gemacht.
Echt?
Ja, da spinnt doch Peter rum, wenn man da von uns mal Bücher schreibt und irgendwelche Tassen und irgendwelche Dekoartikel.
Stimmt.
Boah, nee. Das war mir dann doch drüber.
Klingt auf jeden Fall spannend.
Das Hörspiel war, glaube ich, besser als das Buch.
Das
kann ist nie sein. Ein gutes Zeichen.
So, Anna, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt freue ich mich auf deine Franklin-Analyse.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Ja gut, Franklin-Analyse. Wir haben zum einen die überaggressive, übereifrige Doktorandin ohne Orientierung, die nicht weiß, wo Norden ist. Die finde ich auch sehr interessant. Also ich spätestens, wenn dann doch so ein Officer mit im Raum ist, bin ich doch mal wenigstens ein bisschen zurückhaltend, oder? Also die dreht ja vollkommen am Kabel. Die habe ich auch gar nicht verstanden. Dann haben wir halt, es war der Gärtner, wir haben den Gärtner. Und die beiden Gay-Dudes, ich weiß nicht. Also die beiden finde ich so ein bisschen fast schon am uninteressantesten, weil die halt wirklich einfach nur, hinter den Erkenntnissen her sind, irgendwie so für die Wissenschaft. Die Doktorandin, die ist dann irgendwie noch mal ein bisschen, die ist wenigstens noch als Spitzel unterwegs. Und den Gärtner, den finde ich jetzt mal wirklich interessant, ausnahmsweise. Und zwar habe ich ja am Anfang schon gesagt, hier im Feuermond, ich finde nämlich, der hat irgendwie so, wie er auftritt und dass er am Ende wegkommt und dass sie auch noch mal betonen, dass er mit dem Manuskript abgehauen ist. Ich meine, er klaut keine Bilder, aber Manuskripte. Ich finde, das könnte, wenn man ihn vernünftig aufzieht, ein zwar uncoolerer, aber ein neuer Eugène werden. Was sagt ihr?
Oh, das ist schon sehr hochgegriffen.
Ja, das also an Eugène drankommen ist schon schwer.
Also nicht, dass er halt gleich cool ist oder eine gleich coole Plotline hat, aber normalerweise kommen die Verbrecher ja nicht so wirklich abhanden. Und es fuchst ja Justus auch ganz schön, dass er den irgendwie am Ende noch da hat ziehen lassen müssen.
Ja, vielleicht kommt der wieder.
Ich sag ja.
Das könnte passieren.
Weil sie haben irgendwie am Ende... Das
wird auch noch gesucht.
Ja, irgendwie haben sie mir am Ende zu sehr betont, dass er jetzt weggekommen ist und dass die Polizei ja wirklich auch noch Besseres zu tun hat, als so einen Typen hinterher zu rennen mit so einem millionenschweren Manuskript. Naja, das fand ich schon... Ne?
Ich glaube halt, dass das am Ende ja aber trotzdem realistisch ist, weil was macht er denn mit dem Manuskript? Der verbrennt das natürlich, damit das nie jemand zu sehen bekommt. Damit ist das Manuskript weg. Dann ist es halt am Ende auch nur jemand, der halt ein wertvolles Manuskript verbrannt hat. Und keiner, der irgendwie
was gemacht
hat. Eben, der damit jetzt keine Millionen gemacht hat. weil der wollte das ja nicht weiterverkaufen, sondern er wollte nur, dass das niemand mehr zu Gesicht bekommt.
Und er war auch nicht sonderlich schlau, er hat einfach alle die Arbeit machen lassen und hat dann mit einer Pistole rumgefuchtelt. Und Eugenie hätte alles wahrscheinlich schon im Voraus geplant.
Ja, oder hätte zumindest sich auch Spitzel dann oder halt Langer dann rangesucht, die hatte Axel Field ja auch nur so indirekt. Deswegen.
Aber trotzdem wirkt das irgendwie so unfertig und am Ende, dass sie das auch so viel betonen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er nochmal irgendwann wieder auftaucht. Vielleicht als Easter Egg in irgendeinem Fall mal oder so.
Vielleicht kommt ja irgendwann in den Nachrichten, dass dann das Manuskript jetzt offiziell verbrannt, ja, die Reste gefunden wurden. Irgendwie kann man ja, wenn man wieder irgendwo in die Nachrichten im Fernsehen laufen oder so.
Ja.
Wer weiß, wer weiß.
Und was ich ja immer noch gerne wissen wollen würde, warum wollte die WG keine Polizei da haben?
Das war auch
ein bisschen komisch. Wahrscheinlich sind
das
alles Kiffer da.
Ja, alles so Hippies und Kiffer wahrscheinlich.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob das einfach nur wirklich der Grund ist oder ob die wirklich was zu verbergen haben. Aber das fände ich auf jeden Fall nochmal interessant. Hattet ihr noch irgendwelche besonderen Erkenntnisse über die Verbrecher?
Nee, leider nicht.
Also ich fand den Gärtner tatsächlich interessant, ausnahmsweise mal, obwohl es nur der Gärtner war, in Anführungszeichen. Aber ja, wie gesagt, Props, dass er irgendwie mal auch ein gleichgeschlechtliches Kabel mit drin war und auch dieses Mal das Teil vom Plot war. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und ansonsten, naja, klassischer Wissenschaftsverbrechensplot.
Ich fand in erster Linie einfach cool, dass man ein ganz anderes Motiv dahinter steckt. Also man kann jetzt nicht über das Motiv streiten, aber insgesamt, dass da so ein ganz anderes Motiv hintersteckt, finde ich erstmal echt ganz cool. Also ich finde,
War mal was ganz anderes.
Und eben auch da wieder, wenn das wirklich so ist mit diesen Namen und dass das wirklich Leute gibt, die das herausfinden. Und
wir haben mal auch gut reingearbeitet, dieser Fakt.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich irgendwie auch eine coole Story. Im
Sinne das stimmt.
Von, wir ziehen das so auf.
Ja.
Fehler...
Nee, habe ich jetzt nicht. Keine gefunden.
Ich glaube, das ist einfach in den neuen Folgen nicht mehr so, dass man da Fehler findet. Ich glaube, dafür sind die einfach mittlerweile zu gut eingearbeitet. Es gab auch, glaube ich, keine einzige Szene, wo die in der Zentrale waren, ne?
Nee, nur halt im Buch, aber auch nur ganz kurz.
Ja, sie fahren mal zwischendurch zurück auf den Schrottplatz, aber das wird dann sofort quasi übersprungen.
Genau, genau. Also ich glaube, das Buch fängt ja in der Zentrale an, ist das Ironische und danach geht's halt gar nicht mehr da rein.
Visitenkarte. Die Folge in einem Satz.
Dann...
Die Folge in einem Satz. Ja, ich habe mal so ein bisschen überlegt, da war halt schon, ich habe es mal mich am Buch orientiert, da war halt sehr viel drin. Deswegen versuche es einfach mal. Rätselhafte Briefe, rollende Köpfe, nervige Wannabe-Schauspieler und eine Hightech-Brille und der Gärtner ist immer der Mörder. Kurz als Erklärung, der rollende Kopf war halt auch nur im Buch, weil Peter auf dem Dachboden nach dem Einbruch bei immer so einen komischen Gummikopf findet, der da rumrollt und deswegen einen Herzinfarkt kriegt.
Sehr makaber. Der arme Peter. Ja, finde ich gut, nehmen wir.
Ja, gut.
Sehr gut.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Anna, wie findest du die Folge?
Die Folge wirkt für mich wie ein kleiner Geschichtsexkurs, aber irgendwie special und hat für mich, wie gesagt, ganz viele neue technische Spielereien und Effekte. Die Einspieler fand ich auch gut, wenn ein bisschen misplaced auch teilweise. Für mich ist es tatsächlich ein Strandtag. Kann man gut hören, würde ich mir nochmal anhören. Tatsächlich am Ende habe ich mir gedacht, ist weniger passiert in anderthalb Stunden knapp, als ich dachte, das passiert. Aber es war trotzdem angenehmes Pacing.
Timo?
Also ich gehe da nur bedingt mit, weil ich fand das Buch schon auch am Ende sehr schwach. Also das war eine solide Geschichte, auch mit Thomas Mann, diesen ganzen historischen Beweggründen dahinter. Aber so die letzten 20 Seiten mit... Axel Field und diesem Motiv und alles, weiß ich nicht. Und halt das letzte Kapitel, wo halt Peter wirklich irgendwie im Opium schnüffelt und dann irgendwas über Tassen, Bücher und Merchandise labert. Das hat die Folge schon noch ein bisschen nach unten gezogen. Deswegen würde ich schon, ja, es ist ein Strandtag, aber sagen wir mal so, es ist so ein Strandtag irgendwo in Datteln unterm Kohlekraftwerk am Kanal. Ich gehe auch eine 2-.
Ich gehe voll bei Anna mit. Ich fand, die Folge hat jetzt nicht diesen riesen, crazy, spannenden Plot und so. Es ist einfach mal was ganz anderes und das fand ich irgendwie cool. Und ich finde, das ist einfach, es tanzt ein bisschen aus der Reihe, das finde ich total cool. Ich finde, die Verbindung zu Thomas Mann finde ich irgendwie cool, auch wenn ich jetzt weder Thomas Mann-Fan bin, noch was gelesen habe oder sonst irgendwas. Aber einfach so insgesamt, der Dreh dahinter gefällt mir. Ich finde, dass wir ein ganz anderes Motiv haben, finde ich cool. Und deswegen bin ich da auch bei der glatten 2 beim schönen Strandtag. Mit auf jeden Fall mal einem Kuchen, ist noch kein Kirschkuchen, den sie am Strand essen, aber weiß nicht, vielleicht zum
Pflaumentorte. Oder so.
Tinas Mama bringt Butterkuchen vorbei, alle Insights wissen.
Nee, deswegen finde ich, kann man sehr gut hören. Also, ja, finde ich gut.
Ja, wunderbar.
Dann sind wir jetzt schon durch. Ihr wisst ja, in den Folgen gibt es keinen Zufallsgenerator, die bekommt ihr dann am Mittwoch wieder. Vielleicht können wir auch da schon mal kurz teasen. Es geht in die Klassiker.
Oh ja, eine sehr lustige Folge von den Zitaten her, sagen wir es mal so. Ich sag nur Müslifresser.
Ja.
Ich freue mich auch jetzt schon auf unsere Besprechung dazu. Die Folge bekommt ihr Mittwoch. Deswegen.
Eine der letzten Folgen mit dem alten Sprecher vom Inspektor.
Ja, das stimmt. Aber wobei Holger Mahlich ja auch schon auftaucht.
Das ist nämlich auch so
gewesen. Das ist total verwirrend gewesen.
Das fand ich mir auch gefallen. Aber dazu gibt es dann in der anderen Folge mehr. Deswegen schöne Woche euch. Ihr hört es natürlich alle auch schon am Montag, ist ja klar.
Richtig so.
Ja, schreibt uns gerne ruhig auch mal über Instagram oder so, wie ihr die Folge fandet. Wie findet ihr das Geheimnis der sieben Palmen? Und dann können wir uns darauf freuen, auf ganz viele spannende Insights zur nächsten Folge. Denn Anna, da bist du dann unsere Expertin zu.
Unsere Expertin? Habe ich wieder einen Satz gewonnen? Oder was meinst du?
Nee, nicht zu der, sondern zur nächsten neuen Folge.
Ah, zu der nächsten neuen Folge.
Zur Folge 240.
Das meinst du. Ja, gut.
Weil, willst du erzählen, warum du dann Expertin bist, oder weißt du gerade selbst nicht, was ich meine?
Erzähl mal ruhig.
Ich glaube, ich habe es verstanden, aber...
Ich sag nur schwarze Rose und so.
Ach ja, genau. Ja, nee, also schwarze Rose werde ich mir tatsächlich auf dem Record Release anhören. Ich muss dann natürlich erstmal euch berichten, wie es denn aussieht. Und was die da so für Insights noch gedroppt haben. Ich bin sehr gespannt. Es geht für mich ins schöne Duisburg.
Was für Duisburg und schön in einem Satz?
Hallo, vielleicht haben wir auch Hörer aus Duisburg. Also ja, Duisburg, solide Stadt.
Ich glaube,
da kann man gern herkommen.
Die Duisburger kommen damit klar, wenn man die Stadt...
Ja.
Es gibt Teile in Duisburg, die finde ich total okay. Ich habe da mein längeres Praktikum absolviert und man kann da auch existieren.
Sagen wir, alles rund um Ratingen, da ist schön, so Siebenseenplatte und alles.
Anna, wir haben jetzt auch nicht darüber gesprochen, wie der Gebäude von innen aussieht, nur weil die WDR-Reaktion von innen schön war.
Von außen ist auch ganz okay.
Okay.
Die Hafengegend ist ganz okay, man kann da sich sehr schön ins Wasser setzen und essen.
Okay, stimmt, der Innenhafen.
Gut zu wissen.
Also, ich gehört.
Wenn wir das nächste Mal essen gehen wollen, fahren wir nach Duisburg.
Duisburg-Hafen.
Also, euch einen schönen Start in die Woche. Und wir hören uns dann schon am Mittwoch wieder.
Macht's gut und au revoir.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3 Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.